Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Enne Seidel. Guten Morgen. Jesus in weißem Gewand, Licht umflutet und seine Hände ruhen auf den Schultern von Donald Trump. Seit dem Attentat auf den US-Präsidentschaftskandidaten kursiert dieses Bild im Netz, begleitet von einer religiös aufgeladenen Rhetorik, die Trump als christlichen Märtyrer und Erlöser darstellt. Die religiöse Deutung des Trump-Attentats, das ist gleich eines unserer Themen hier in Tag für Tag. Gott allein habe das Undenkbare verhindert. Das schrieb Donald Trump direkt nach dem Attentat, das er leicht verletzt überlebt hat. Aber nicht nur Trump selbst hat dieses Attentat religiös gedeutet. Trump-Anhänger sprechen von der schützenden Hand Gottes, die Trump gerettet habe, damit er wiederum die USA retten könne. Donald Trump als Märtyrer oder sogar als Messias, von Gott gesandt, um die amerikanische Nation vom Bösen zu erlösen. Diese Botschaft wird in den sozialen Netzwerken verbreitet, aber offenbar auch in manchen Kirchen in den USA. Über all das sprechen konnte ich mit dem Historiker, Theologen und USA-Experten Michael Hochgeschwender. Wie haben Sie das in den letzten Tagen wahrgenommen, habe ich ihn gefragt. Wird Religion in den USA gerade ganz bewusst instrumentalisiert, um Trump zum Wahlsieg zu verhelfen?
Ja, von politischer Seite auf alle Fälle. Es war ja auffällig, dass unmittelbar nach dem Attentat religiöse Führer vor allen Dingen gesagt haben, wir beten für die Gesundheit von Trump und wir beten für unser Land. Während sowohl Donald Trump als auch Marco Rubio, sein alter innerrepublikanischer Gegner, das sofort umgedeutet haben in ein direktes Eingreifen Gottes, um Trump zu schützen und auch seine spirituelle Beraterin, Paula White, die aus dem Pfingstchristentum kommt, allerdings mehr dem Gospel of Prosperity zuzurechnen ist, hat ebenfalls diesen Topos sofort aufgebracht. Also das heißt, im Umfeld Trumps wurde das ganz stark in diese Richtung, Gott hat eingegriffen, um Trump zu schützen, interpretiert. In den Religionsgemeinschaften, vor allen Dingen von den religiösen Führern, eher nicht, sondern da tatsächlich eher Sorge um die Zukunft des Landes. Also da sieht man zwei unterschiedliche Diskurse sich abzeichnen, wobei der eine ganz stark politisiert ist. Der ist insofern nachvollziehbar, weil in den USA die Vorstellung, die klassisch-christliche Vorstellung, dass Gott der Herr der Geschichte, der souveräne Herr der Geschichte ist, immer noch sehr weit verbreitet ist. Also Gott greift nach dieser Vorstellung unmittelbar in das geschichtliche Handeln ein, um seine Ziele durchzusetzen.
An wen richtet sich eine solche Rhetorik? Welche Wählergruppen spricht das an?
Naja, es geht vor allen Dingen tatsächlich um die zentralen Wählergruppen, die hinter Trump stehen. Das sind einerseits Evangelikale, andererseits konservative Katholiken und beide diese Gruppen gehen fest davon aus, dass Gott der Herr der Geschichte ist. Also insofern appelliert das auch an den Glauben, den sie haben.
Nun sind das aber ja ohnehin schon die Kernwähler von Donald Trump. Verfängt so etwas auch bei anderen religiösen Gruppen in den USA oder überhaupt nicht?
Bei anderen religiösen Gruppen, vor allem bei den liberalen Denominationen, eher nicht. Die würden das vermutlich als übertrieben empfinden. Aber da wirkt dann etwas anderes, vor allem bei Wechselwählern, nämlich auch diese inszenierte Männlichkeit unmittelbar nach dem Attentat. Also auch, dass er stehen bleibt. Normalerweise jemand, auf den ein Attentat ausgeübt wird, der wird vom Secret Service innerhalb von 1, 2, 3 Sekunden in ein Auto gezerrt. Das passiert hier ja überhaupt nicht. Er bleibt stehen, er ballt die Faust und fordert zum Kämpfen auf. Also insofern wird hier auch tatsächlich eine fast cowboy-mäßige, western-mäßige Männlichkeit inszeniert, die, glaube ich, ganz entscheidend ist für Personen, die in diesem Kult einer bestimmten militärischen Männlichkeit in den USA groß geworden sind.
Dieses Bild von Trump, dem gottgesandten Erlöser, das ist ja nicht neu. Diese Rhetorik, die wurde auch vor dem Attentat schon verbreitet. Aber jetzt kommt natürlich nochmal die Ebene des christlichen Märtyrers dazu. Dabei muss man doch eigentlich sagen, dass dieser Vergleich ziemlich hinkt, oder? Was sagt der katholische Theologe in Ihnen zu diesem Vergleich?
Wenn man streng kirchenrechtlich argumentiert, liegt weder materiell noch formell ein Martyrium vor. Materiell heißt Martyrium, dass er tatsächlich am Ende tot ist, was nicht der Fall ist. Und formell heißt, dass er um seines christlichen Glaubens willen verfolgt und getötet worden ist, was auch nicht der Fall ist. Also wir wissen ja über die Motivation des Attentäters nicht wirklich besonders viel, aber ein sehr christliches oder antichristliches christliches Motiv scheint nicht dahinter gesteckt zu haben. Also insofern wäre es streng kirchenrechtlich kein Martyrium.
Aber wissen das nicht auch die Evangelikalen oder die konservativen Katholiken in den USA? Also warum verfängt so ein schiefes Bild bei Menschen, die ja vermutlich auch die Bibel gelesen haben?
Naja, in den letzten Jahrzehnten ist der Begriff des Märtyrers, wenn man so will, säkular entgrenzt worden. Das heißt, man wendet ihn auf alle möglichen Personen an, auch wenn hinter dem, was ihnen zugestoßen ist, keinerlei religiöse Motivation steckt. Also man hat gewissermaßen den Begriff aus dem kirchlichen, religiösen, theologischen Kontext herausgenommen, hat ihn in einen säkularen Kontext hineingestellt. Und da wird er sehr, sehr viel weiter verwendet, als er traditionell in der christlichen Tradition verwendet wird. Bei den Evangelikalen muss man noch dazu sagen, die haben natürlich kein Kirchenrecht im Sinne der katholischen Kirche. Also laufen da die Begriffe sowieso etwas durcheinander und sind vager als im Katholizismus, der immer Wert auf präzise Definitionen gelegt hat.
Und was halten Sie als Theologe von dieser Rhetorik, dass es eben Gottes schützende Hand gewesen sei, die Trump vor der Kugel beschützt habe? Was steckt da für ein Gottesbild dahinter?
Das ist ein Gott, der an sich der Gott der christlichen Tradition ist. In christlichen Vorstellungen ist Gott immer der Herr der Geschichte. Das ist ja das klassische Problem, das auch im Katholizismus über Jahrhunderte diskutiert worden ist. Das Verhältnis von menschlicher Freiheit, menschlicher Willensfreiheit, der Freiheit menschlicher Handlungen auf der einen Seite und Gottes Allwissenheit, Gottes Allmacht und Gottes Wissen um das Geschehen in der Geschichte, sowie Gottes Eingreifen in die Geschichte. Wie verhält sich das zueinander? Und insofern ist das jetzt nichts Neues in der christlichen Tradition. Man hat immer wieder, zum Beispiel wenn Pestepidemien aufbrachen oder sonst etwas, dies als Ausdruck von Gottes Zorn gesehen. Auch hier war die Vorstellung, Gott greift durch die sogenannten Zweitursachen, also durch natürliche Ursachen in die Geschichte ein, um sie in seinem Sinne zu lenken. Und dann bleibt immer die Frage, wie verhält sich das zur Freiheit menschlichen Handelns? Und die Frage ist theologisch eigentlich ungeklärt.
Aber das würde dann ja im Umkehrschluss bedeuten, dass Gott beim Attentat zum Beispiel auf John F. Kennedy die Hand ganz bewusst zurückgezogen hat, oder?
Zumindest, dass er es bewusst zugelassen hat. Das ist also die theologische Formulierung, würde lauten, Gott lässt das Unrecht zu, weil es einen Platz im höheren Heilsplan Gottes hat. Also bei Thomas von Aquin zum Beispiel heißt es, das Böse wird dazu verwendet, um letztlich das Gute zum Durchbruch zu bringen, ihm zum Durchbruch zu verhelfen. Und das ist eigentlich, wie gesagt, eine klassische christliche Vorstellung. Wir haben heute in Europa eher das Problem, dass wir nicht mehr in theistischen Kategorien, also eines personalen und handelnden, aktiv eingreifenden Gottes denken, sondern in deistischen Kategorien eines Gottes, der das Universum geschaffen hat und es dann seiner inhärenten Gesetzlichkeit überlässt. Das ist aber eigentlich nicht das Gottesbild, das wir aus der Bibel kennen und das in der kirchlichen Tradition tief verankert ist. Das ist in den USA noch sehr viel weiter verbreitet.
Kommen wir vielleicht nochmal zurück zum Bild des christlichen Märtyrers. Ein wichtiges Merkmal des Märtyrers ist ja auch, dass er zur Versöhnung beiträgt. Und jetzt hat Trump genau das angekündigt. Auch er möchte jetzt angeblich, sagt er, zur Versöhnung beitragen. Und zwar in Form einer Rede, die er jetzt diese Woche auf dem Parteitag der Republikaner halten wird. Wie interpretieren Sie diese Ankündigung? Ist auch das Teil einer bewussten Inszenierung als Märtyrer?
Also nicht notwendig als Märtyrer, denn ich glaube, es geht tatsächlich eher darum zu zeigen, er hat das Heft des Handelns in der Hand. Wir kennen ja Donald Trump inzwischen ganz gut und er hasst nichts mehr als Opfer. Also auch sein berühmter Satz, den er heute ja bestreitet, dass die Gefangenen im Vietnamkrieg eigentlich Opfer gewesen wären und über die er sich ziemlich verachtungsvoll ausgelassen hat, das zeigt ja, dass es ihm nicht darum geht, ich bin ein Opfer, sondern ich bin derjenige, der handelt. Aber ich handle jetzt aus einer Position der Stärke heraus, in der ich zur Versöhnung aufrufen kann. Was wiederum im Umkehrschluss bedeutet, Joe Biden kann es nicht mehr. Das ist, glaube ich, das, was da im Wesentlichen dahinter steckt.
Welche Rolle spielen die Fotos vom Attentat? Manche nennen es ja schon ein ikonisches Bild, dieses Foto, auf dem Donald Trump die Faust in den Himmel reckt. Inwiefern unterstützt auch dieses Foto jetzt dieses Bild von Donald Trump, dem Märtyrer?
Also Bilder sind da ganz zentral und also diese Bilder wirken ja fast wie gestaged. Wenn man sich das ansieht, im Hintergrund die flatternde Fahne, dann eine Secret Service Agentin, die so klein ist, dass man genau sein Gesicht sieht, dieses Abwarten, bevor er ins Auto geführt wird, damit man auch noch Fotos machen kann, die gereckte Faust, das sind ja alles Elemente, die sind fast zu schön, um nicht geschrieben zu sein. Also von daher sieht man auch, dass Trump ein feines Gespür dafür hat, was er machen muss, selbst in einer solchen Extremsituation, dass er also tatsächlich noch den Kopf hat, sich selber zu inszenieren. Und das macht er in dem Moment ganz eindeutig. Und der erste Aspekt der Inszenierung ist ja nicht der des Märtyrers, sondern der des Kämpfers. Er ruft seinen Zuhörern Fight, Fight, Fight zu. Also das ist jetzt nicht die Vorstellung eines Märtyrers, vielleicht im Islam, aber nicht im Christentum. Und insofern würde ich tatsächlich sagen, dass das Märtyrersein da nicht im Vordergrund steht, sondern es steht Männlichkeit, es steht militärische, tapfere Männlichkeit im Vordergrund.
Das wollte ich Sie gerade fragen, weil diese Faust, diese gereckte Faust, die kennen wir eben als Protestgeste von Revolutionären, von Widerstandskämpfern und so weiter. Aber christliche Märtyrer wurden in der Kunstgeschichte eigentlich nicht so dargestellt.
Nein, überhaupt nicht. Also christliche Märtyrer leiden. Sie erleiden willentlich, freiwillig den Tod. Also sie nehmen ihn zumindest hin, wenn er ihnen entgegentritt. Und wie gesagt, schon alleine aus dem Grund, dass er überlebt hat, kann er nach christlichem Verständnis kein Märtyrer sein. Dann wäre er bestenfalls ein Bekenner, aber kein Märtyrer. Aber wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass Martyrium im Denken von Donald Trump irgendeinen Platz hat. Ich hatte vorhin gesagt, Paula White ist seine geistliche Beraterin. Und die ist eine Anhängerin des Gospel of Prosperity. Und der Gospel of Prosperity lehnt im Grunde jede Leidenstheologie ab. Es geht immer darum, die Welt korrekt zu denken und sozusagen sich das Glück zu erkämpfen durch einen Vertrag mit Gott. Der Gospel of Prosperity hält auch wenig vom Leidenstod Jesu Christi am Kreuz. Viele dieser Kirchen haben gar keine Kreuze mehr. Und insofern ist das nicht im Zentrum dieser Glaubensrichtung, sondern da steht wirklich das aktive Handeln im Vertrauen auf Gottes Beistand. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, wenn man es auf einen Punkt bringen will.
Jetzt haben Attentate auf Politiker in den USA, man muss eigentlich sagen, eine traurige Tradition. Aber gab es so eine Stilisierung zum Märtyrer, zum christlichen Erlöser? Gab es so etwas vorher schon mal?
Ja, bei Abraham Lincoln. Tatsächlich ist bei seiner Beerdigung der Satz gefallen, er sei der Christus der Union. Er sei den Opfertod für die Union gestorben. Und das war ein protestantischer Prediger, der diesen Satz gesprochen hat. Das hat im katholischen Bereich damals in den USA für heftige Gegenreaktionen gesorgt. Man hat diesen Satz als regelrecht blasphemisch empfunden. Und danach war man sehr viel vorsichtiger. Nun muss man sagen, dass bei den Präsidentenmorden danach, insbesondere bei Garfield und McKinley, die waren von den Umständen her überhaupt nicht dazu angetan, aus den Opfern jetzt Märtyrer zu machen. Am ehesten noch bei John F. Kennedy, da ist es aber in einer sehr säkularen Art und Weise geschehen. Also man hat einen regelrechten Kult um Kennedy aufgebaut, der aber wenig religiöse Züge trug, sondern eher dieses, unvollendet, viel zu früh gestorbene, junge, dynamische Mann, der den USA noch so viel Gutes hätte tun können. Das ist aber eine andere Ebene, als wir sie jetzt bei Trump finden, wo es tatsächlich geht, das ist der Präsidentschaftskandidat und der ehemalige Präsident, der von den Händen der Vorsehung geleitet und geschützt wird.
Würden Sie denn grundsätzlich sagen, dass es legitim ist, im politischen Kontext von Märtyrern zu sprechen, oder ist das ein Vergleich, den man eigentlich lieber bleiben lassen sollte?
Also von einer rein religiösen Sicht würde ich sagen, man sollte es besser unterlassen. Es ist letztlich Aufgabe der Kirche zu klären, wer ein Märtyrer und damit auch ein Heiliger ist. Aber nun sind die USA nicht katholisch und wie gesagt, der Begriff selber ist sehr stark säkularisiert worden. Man hat schon Martin Luther King als Märtyrer der Bürgerrechtsbewegung bezeichnet und so weiter und so weiter. Also der Begriff wird einfach in den letzten Jahrzehnten etwas inflationär auf einer säkularen Ebene verwendet und diesen Geist wird man nicht mehr in die Flasche zurückbekommen.
Es gibt jetzt viele Stimmen, die sagen, dass das Attentat Donald Trump nutzen könnte, dass es womöglich sogar wahlentscheidend sein könnte. Was sagen Sie?
Ja, also wenn die Demokraten sich nicht entschließen, einen etwas präsenteren Kandidaten ins Feld zu führen und wenn Joe Biden das nicht anstößt, dann sehe ich wenig Chancen, jetzt auch nach dem Attentat die Wahl zu gewinnen. Also ich glaube, das ist im Wesentlichen gelaufen.
Der Kulturhistoriker, Theologe und USA-Kenner Michael Hochgeschwender über das Attentat auf Donald Trump und die religiöse Deutung dieses Attentats. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte sehr.
Jedes Jahr nehmen sich in Deutschland etwa 10.000 Menschen das Leben. Angesichts dieser Zahlen fordern Ärzte und Wohlfahrtsverbände eine bessere Präventionsarbeit und sie nehmen da auch die Politik in die Pflicht. Die Suizidprävention müsse dringend gesetzlich geregelt werden, sagen sie, und es brauche eine gesicherte Finanzierung. Gleichzeitig liefern Medizinerinnen und Mediziner ganz konkrete Ideen, wie eine erfolgreiche Suizidprävention aussehen kann. Die Palliativmedizin setzt dabei auch auf, wie sie es nennt, Spiritual Care. Das heißt, sie kümmert sich nicht nur um die körperlichen, sondern auch um die seelischen Bedürfnisse schwerkranker Menschen. Burkhard Schäfers berichtet.
Da ist das tiefe Gefühl von Traurigkeit, das nicht weggeht. Die ständige Müdigkeit, dunkle Gedanken. Oder eine schwere Krebsdiagnose, verbunden mit der Angst vor schlimmen Schmerzen. Die Gründe, warum jemand nicht mehr weiterleben will, sind vielfältig. Ärztinnen und Ärzte sind immer wieder damit konfrontiert, dass sich ihre Patienten ein todbringendes Mittel wünschen.
Natürlich verstehe ich das. Wenn jemand darum bittet, dass er Hilfe beim Sterben bekommt, heißt es ja, dass sein Leben so, wie es jetzt ist, nicht lebenswert ist.
Sagt Claudia Bausewein, Professorin für Palliativmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Ziel ihres Faches ist es, die Lebensqualität schwerkranker Menschen zu verbessern.
Wir können mit palliativmedizinischer Betreuung die meisten Symptome und auch Gesamtsituationen zu einem sehr befriedigenden Maß lindern. Wir können nicht immer alle Schmerzen, alle Beschwerden komplett wegbringen, aber wir können eine deutliche Linderung ermöglichen. Und genauso auch in der psychosozialen Unterstützung oder der Begleitung bei spirituell existenziellen Fragen.
Bausewein leitet die Klinik für Palliativmedizin am LMU-Klinikum München, einem der größten Krankenhäuser in Deutschland. Viele Menschen fürchten, dass sie irgendwann auf der Intensivstation landen, angeschlossen an Geräte und nicht in Ruhe sterben können. Inwieweit ist die Angst berechtigt?
Das hängt von der Situation und der Erkrankung ab, aber intensivmedizinische Behandlung macht natürlich nur Sinn, wenn ich eben eine überbrückbare Situation habe, aber nicht im Kontext des Lebensendes. Und entscheidend sind zwei Aspekte, nämlich was ist das Therapieziel meiner Behandlung? Ist es Heilung, ist es Lebensverlängerung oder ist es vielleicht dann Verbesserung der Lebensqualität und friedliches Sterben? Und dann brauche ich Indikationen für medizinische Interventionen. Und diesen müssen die Patientinnen und Patienten dann zustimmen.
Eine gute palliativmedizinische Versorgung könne Suizide verhindern, sagen Fachleute. Was viele nicht wissen, grundsätzlich haben Schwerkranke in Deutschland einen gesetzlichen Anspruch auf Palliativversorgung. Die Lage ist vielschichtig, so die Erfahrung von Claudia Bausewein, die auch Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin ist. Da ist der Pflegemangel. Da ist das Thema Einsamkeit im Alter und soziale Isolation.
Es geht, glaube ich, auch in sehr grundsätzliche menschliche Fragen. Was ist eigentlich ein Menschenleben wert? Wir sind ja doch in einer Gesellschaft, wo es sehr stark um Leistung geht, um aktiv zu sein. Und wenn ich nicht mehr sozusagen teilhabe, so wie ich es in meinem Leben erlebt habe, und wir keine anderen Möglichkeiten finden, dann ist es natürlich auch eine gesellschaftliche Herausforderung.
Wie also gelingt es, dass Menschen möglichst lange zufrieden und sinnerfüllt leben können? Untersuchungen in den USA zeigen, Menschen, die ihre Religiosität praktizieren, etwa in die Kirche gehen, sind gesünder. Lässt sich daraus also ableiten, der Glaube verhilft zu einem glücklichen, zufriedenen Leben bis zuletzt? So simpel sei es nicht, sagt der Arzt und Jesuit Eckhard Frick.
Weil auch gläubige Menschen belastende Phasen durchmachen können. Grenzsituationen, wie der Philosoph und Arzt Karl Jaspers sagt. Und auch kein Privileg haben, besser durchzukommen. Es geht eher darum, wie wir durch die Höhen und Tiefen unseres Lebens kommen. Und das ist in der Tat Thema der spirituellen Ausrichtungen im Plural, wie wir sie bei kranken Menschen beobachten können.
Frick leitet die Forschungsstelle Spiritual Care am Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München. Spiritual Care gilt als Teil der Palliativversorgung mit dem Fokus auf existenzielle, spirituelle und religiöse Bedürfnisse schwerkranker Menschen. Bislang handelt es sich um ein Nischenfach. Allerdings, spirituelle Bedürfnisse im Blick zu haben, sei ein wichtiger Aspekt in der Suizidprävention.
Es ist ja eine alte Erkenntnis der Wissenschaft vom Suizid, dass die Einbindung eines Menschen antisuizidal wirkt. Also je besser eingebunden ein Mensch ist, desto geringer ist das Suizidrisiko und umgekehrt. Insofern können wir sagen, dass jemand, der zu Hause ist in einer spirituellen Tradition und der sich verbunden weiß mit anderen Menschen und möglicherweise mit Gott, auch einen gewissen Schutz hat.
Insofern könne der Glaube auch eine Ressource etwa in der Schmerztherapie sein, sagt Professor Frick.
Es gibt ja innerhalb des christlichen Glaubens einen Bezug zu Schmerzen, die nicht als solche schlecht sind, sondern die sogar zu einer Persönlichkeitsreifung führen können. Im Islam gibt es auch die Vorstellung der Prüfung. Man könnte auch den Buddhismus nennen, die Befreiung vom Leiden. Also es gibt doch in den großen religiösen und spirituellen Traditionen der Menschheit ein Umgehen mit Schmerz.
Um diese Ressource zu heben, müssten Ärzte und Pflegekräfte die spirituellen Bedürfnisse kranker Menschen erkennen und stärker berücksichtigen, sagt der katholische Priester. Das sei kein alleiniges Thema der Krankenhausseelsorge. Nicht ganz einfach in einem gesellschaftlichen Umfeld, in dem Religion gern zur Privatsache erklärt wird.
Wir brauchen eine allgemeine Spiritual Care-Kompetenz in den Gesundheitsberufen. Dafür eine Antenne auszubringen gegenüber kranken Menschen, aber auch einen Sinn für die eigenen spirituellen Ressourcen zu haben. Das ist das Besondere. Wenn ich das nur beobachtend in der dritten Personenperspektive feststelle, dann bleibe ich sehr distanziert. Und kranke Menschen, die reagieren sehr sensibel darauf, ob die Ärztin oder der Krankenpfleger auf Augenhöhe mit dem anderen kommunizieren.
Ginge es nach Eckhard Frick, müssten alle Gesundheitsberufe in ihrer Ausbildung etwas über Spiritual Care lernen.
Sehr wichtig ist die spirituelle Anamnese. Das heißt, ich brauche auch eine gewisse Fähigkeit, den ersten Schritt zu machen. Ich nenne das den grüne Ampel-Effekt. Wenn ich als Ärztin oder Pflegeperson eine Frage stelle, wie zum Beispiel, woraus schöpfen Sie Kraft? Sind Sie im weitesten Sinn des Wortes ein gläubiger Mensch? Dann schalte ich die Ampel auf grün. Das darf jetzt hier besprochen werden. Es wird nicht ironisiert, es wird nicht bagatellisiert.
Offenheit helfe auch in anderer Hinsicht, sagt Claudia Bausewein. Etliche Pflegekräfte glaubten, wenn jemand Suizidgedanken äußert, solle man möglichst nicht darauf eingehen, um diese nicht noch zu befördern. Dem widerspricht die Palliativmedizinerin.
Das ist tatsächlich eine wirklich falsche Annahme, dass man Menschen nicht auf ihre Suizidgedanken anspricht. Wenn wir die Menschen nicht ansprechen oder ihnen keinen Raum dafür geben, dann isolieren wir sie ja in unserer Not. Es ist nachweislich so, dass wenn wir proaktiv auf sie zugehen, dass wir zu einer Entlastung beitragen. Das Thema ist deswegen so wichtig, weil tatsächlich im Gesundheitswesen Professionelle große Unsicherheiten haben, solche Gespräche zu führen.
Was Palliativmediziner immer wieder betonen, es sei wichtig, eine offene Diskussion über den Umgang mit Todeswünschen zu fördern.
Burkhard Schäfers über Suizidprävention und die Erfahrungen der Palliativmedizin, die sich auch um die spirituellen und religiösen Bedürfnisse ihrer Patienten kümmert. Die Zukunft des jüdischen Ghettos in Venedig. Um die geht es heute Abend ab 10 nach 8 in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft. Heute leben im Ghetto von Venedig nur noch wenige Jüdinnen und Juden. Und auch der Massentourismus ist eine Gefahr für diesen historischen Ort. Die Redaktion für diese Ausgabe von Tag für Tag hatte Andreas Mein. Und ich bin Anne Seidel. Ich sage danke fürs Zuhören bis hierhin und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.